Amen. Gut. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Jesus der Eisbrecher. Okay, was ihr jetzt hinter mir seht, ist kein Eisbrecher offensichtlich. Ne? Ist eher ein Boot auf einer Südseeinsel. Aber ich habe mir gedacht, wenn jetzt der Sommer langsam geht, Eisbild wollte ich euch nicht zumuten, machen wir lieber sowas da. Ich habe eine Golfhose heute an, falls jemand sich fragt, was ist denn das? Das ist keine Clownhose, das ist eine Golfhose. Du sagst vielleicht, Pastor, spielst du Golf? Nein, ich spiele nicht Golf, aber wann kommst du schon mal dazu, eine Golfhose anzuziehen? Ja? Okay, gut. Markus Kapitel 7, ich lese euch zwei Schriftstellen vor und dann tauchen wir ab, hätte ich beinahe gesagt, aber als Eisbrecher tauchst du natürlich nicht ab, im Gegenteil, du bleibst oben. In Markus Kapitel 7, da tut Jesus wunderbare Dinge. Er treibt einen Dämon aus der Tochter einer Kanaanerin, Kanaaniterin, überlegt ihr das mal. Dann heilt er einen Taubstummen und zum Schluss kommt Vers 37, Markus Kapitel 7, Vers 37, der letzte Vers, da heißt es dann, und sie gerieten in höchstem Maß außer sich, also über Jesus, die Menschen um ihn herum, und sprachen, er hat alles wohlgemacht, sag mal alles. Er hat alles wohlgemacht, er hat alles wohlgemacht. Und er macht so, sowohl die Tauben hören und die Stummen reden. Und heute Morgen macht er auch die Tauben hören und die Stummen reden, preis dem Herrn. Diejenigen, die noch nicht so hören, wie sie hören sollen vom Herrn her, die lernen zu hören und dann auch zu reden, wie sie reden sollen. Amen, das Evangelium. Okay, gut, das klingt schon mal gut. Du sagst, ja, Pastor, das war Jesus. Er hat alles gut gemacht. Das ist wichtig, dass wir das feststellen, weil ich spreche heute ja über Jesus, den Eisbrecher. Ich komme gleich darauf, was ein Eisbrecher macht. Okay? Aber jetzt zunächst mal lesen wir noch einen Vers, der uns betrifft. Und zwar 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es, Gott aber sei Dank. Schau, das beginnt mit Lobpreis, der Vers. Der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Sag mal, alle Zeit. Sag mal, im Triumphzug. Alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. In Christus Jesus, das ist wichtig. Wenn du eine Bibel hast, in der du unterstreichen kannst, dann unterstreicht du das da. Das ist ein wichtiger Satz. In Christus. Weil nur im Eisbrecher ist es gut. Oder wenn du hinter dem Eisbrecher herfährst, ist es gut. Aber ich komme noch drauf, wie gesagt. Also, Gott sei Dank, der uns alle Zeit umherführt im Triumphzug in Christus Jesus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Schau, dort wo du hingehst, da verbreitet sich das Aroma Gottes. Und irgendwann kommen Leute drauf und reden mit dir über diesen Sachverhalt und dann kannst du ihnen was sagen über Jesus. Halleluja. Amen. Okay, also das klingt schon mal ganz gut. Einmal, Jesus hat alles wohlgemacht, andererseits führt er uns alle Zeit im Triumphzug umher. Was ist das bitte für eine Perspektive? Das ist eine Perspektive des Sieges, richtig? Das ist eine Perspektive des, er hat alles wohlgemacht, besser geht's nicht. Okay, wie komme ich drauf? Weil ich selber und garantiert auch du schon oft dir vorgekommen bist, wie wenn du im Eis stecken geblieben wärst. Irgendwie geht nichts richtig vor, nichts zurück. Auch geistlich steckst du irgendwie fest, geht nicht richtig vor, geht nicht richtig zurück. Da kommt jetzt Jesus, der Eisbrecher, ins Spiel. Schau, ein Eisbrecher, der heißt so, weil er Eis bricht offensichtlich. Der ist relativ breit, breiter als andere Schiffe, dafür ist er nicht so lang, hat einen besonders stabilen Bug, der relativ flach ist sogar und hat mehr Antrieb als andere. Okay, teilweise sogar Atomreaktoren. Und es gibt Eisbrecher, ob das glaubst du oder nicht, die schaffen es bis auf den Nordpol. Die kommen bis zum geografischen Nordpol. Da kann man normalerweise nur hinlaufen. Es hat Eisbrecher gegeben, die sind dorthin gefahren. Weil ein Eisbrecher nämlich Eis brechen kann. Die sind so konstruiert. Für dich und für mich, wir stehen vor dem Eisberg, wir stehen vor Packeis, wir stehen vor dem Eis am Nordpol und wir denken uns, wie soll da jemals was vorangehen? Ja, wir sind da aufgeworfen. Aber es gibt Schiffe, die können da allen Ernstes fahren. Und zwar ist es nicht so, dass die jetzt das Eis durchschneiden mit ihrem Kiel, so quasi wie eine Säge, sondern die schieben sich oben drauf und das Gewicht des Schiffes drückt das Eis runter und bricht das Eis zusammen. Ja, da gibt es Schiffe, die brechen 5 Meter dickes Eis. Überlegt ihr das mal. 5 Meter dickes Eis, einfach so. Und ganz wichtig oder ganz interessant ist dann auch noch, dass sie das nicht einfach nur links und rechts wegdrücken, sondern die drücken das aufgrund ihrer Bauart unter das andere Eis links und rechts, sodass also eine Rinne hinter ihnen frei bleibt. Wisst ihr, wozu diese Rinne da ist? dass nicht Eisbrecher denen nachfahren können. Und so kann man da durch unwegsames Gelände, durch unwegsame Eiswüsten, kann man da durchfahren. Da gibt's einen Weg. Und ich sagte auch, durch deine Probleme und Problemchen und durch deine Riesenprobleme gibt's einen Weg. Okay? Und wenn wir Jesus anschauen, Jesus war unstoppbar. Er hat wirklich alles gut gemacht. Das ist der Hammer, was er alles gemacht hat. Ja, er hat eine Predigt gepredigt in Kapernaum, nicht in Kapernaum, doch in Kapernaum. Und plötzlich hat jemand Anfälle bekommen, hat angefangen zu fluchen, zu streiten, zu machen und zu tun, eine besessene Person. Jesus lässt sich gar nicht stören. Der fährt jetzt über dieses Besessenheitsproblem, über dieses Besessenheitseis einfach drüber. Ja, und treibt den Dämon aus. Diese Person reißt's. Und die ganze Gemeinde ist natürlich jetzt elektrisiert, was ist da passiert. Und die Person, die schräg drauf war vorher, die ist jetzt plötzlich normal. Schau, er ist gekommen und hat dieses langjährige Problem einfach so überwalzt. Er hat es einfach überfahren, er hat es einfach zerstört. Es ist gut, dass er sowas kann. Also ich finde es prima. Dann führen sie ihn, Petrus lädt ihn zum Essen ein, sie führen ihn rüber ins Haus von Petrus. Da ist die Schwiegermutter von Petrus krank. Die steckt quasi auch im Eis fest, im Eis der Krankheit. Und Jesus kommt an und fährt einfach rein in die gute Stube, ja, und nimmt die Frau bei der Hand und zermalmt ganz einfach das Krankheitseis und dann fährt er wieder weiter in andere Städte und macht dort genau dasselbe. So, ihm kann nichts widerstehen. Einmal hat er den inneren Eindruck und den inneren Impuls vom Vater, vom Heiligen Geist, rüberzufahren ans andere Ufer des Sees Genezareth, weil da wieder ein Besessener auf ihn wartet. Und er denkt sich, gut, fahren wir, es ist schon spät, sie fahren los und während er im Boot schläft, kommen Wind und Wellen und alles Mögliche. Und er schläft in aller Seelenruhe. Und es kommt schon Wasser ins Boot und sie sind dabei unterzugehen und endlich fassen sie sich ein Herz und wecken ihn ganz schüchtern auf. Meister, ist es dir egal, dass wir untergehen? Kümmere es dich nicht. Bet oder mach irgendwas. Und Jesus steht auf, hält sich am Mast fest, ja, in diesem wogenden, tobenden Sturm, das Haar wie dem Wind, ja, alles ist natürlich nass und er gebietet dem Wind und dem Sturm. Und er zerbricht ganz einfach unter der Kraft seiner unter dem Gewicht seiner göttlichen Eisbrecherautorität diesen Sturm und kaputt ist er. Ja, macht sich das Wasser weg und sagt, was ist los mit euch? Habt ihr keinen Glauben? Und legt sich wieder hin. Finde ich super. Finde ich Hammer. Finde ich gut. Schau, wenn es heißt, irgendwo in dem Psalmen heißt, Psalm 31, 32, 37, keine Ahnung, müsst ihr selber nachschauen, da heißt, sie blickten auf ihn und strahlten. Also wenn du auf Jesus schaust, dann fängst du irgendwann an zu strahlen. Dann kommt plötzlich ein Lächeln in dein Gesicht, weil sich deine Perspektive ändert. Schau, du bist in Christus, wenn du an Jesus glaubst. Wer hierherinnen ist in Christus, wink mal. Okay, pass mal auf. Dann bist du im Eisbrecher drinnen. Du bist nicht mehr im Eis, du bist im Eisbrecher. Wenn du in Christus bist, bist du im Eisbrecher. Überleg mal, was Jesus alles gemacht hat. Er fährt dann rüber ans andere Ende des Sees. Und es ist schon dunkel, ja. Und da kommt ein Besessener aus den Gräbern zu ihm und schreit ihn an und macht und tut. Und dem treibt er auch den Teufel aus. Er kommt mit seiner göttlichen Eisbrecherqualität, zerbricht er dessen Besessenheit. Der Mann wird normal, vernünftig. Jesus macht ihn zu einem Evangelisten in seiner Heimat, weil der Mann will ihm jetzt nachfolgen. Du hast mich freigemacht. Ja, ich will dir nachfolgen, ich will dein Jünger sein. Und er sagt, kannst du machen, aber ich brauche dich als Evangelisten hier. Als jemand, der die Gegend vorbereitet für spätere Evangelisation. Geh in deine Heimat und erzähl, was Gott alles Großes für dich gemacht hat. Ist der Hammer. Und dann fährt er wieder zurück. Ihr wisst, was alles passiert. Kaum landet Jesus wieder in Kapernaum, kommt Jairus. Meine Tochter steckt im Krankheitspackeis fest. Eigentlich ist es schon fast das Todespackeis. Mir riechen schon das Aroma des Todes. Es ist irgendwie eine ganz beklemmende Atmosphäre in ihrem Zimmer. Komm und hilf uns. Und Jesus sagt, ich komm. Und der, ja, volle Kraft voraus und er tuckert los. Und es ist nicht nur so, dass er direkt Bahnen bricht, sondern auch in seinem Kielwasser passieren gute Sachen. Denn während er jetzt also seinen Weg hinpflügt zum Jairus, zur Tochter des Jairus, die er dann von den Toten auferwecken wird, kommt die blutflüssige Frau. Ihr wisst es, wir haben neulich schon darüber geredet. Sie kommt mitten in der Volksmenge an, berührt ihn und wird auch geheilt. Er hat alles gut gemacht. Schau, wenn du Jesus anschaust, also Leute fragen immer wieder, wie schaue ich Jesus an? Du schaust Jesus an dadurch, dass du dir solche Gedanken machst, wie ich die jetzt heute Morgen dir präsentiere. Okay? Auf die Art und Weise blickst du auf Jesus, auf die Art und Weise schaust du auf ihn und dann wird es auch was mit dir. Dann hast du nicht mehr dieses, oh weh ist mir, ich bin so machtlos und kraftlos, sondern dann hast du dieses, hey, ich bin im Eisbrecher und dem Eisbrecher Gottes kann nichts widerstehen, nichts und niemand. So, es muss aufwärts gehen mit mir. An irgendeinem Punkt sind wir durchs Eis durch. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, ein Eisbrecher, der kann auch stampfen und hämmern. Ja, der kann also anfangen zu wippen, wenn irgendwie Eis besonders hartnäckig ist, fängt er einfach an zu wippen und fängt an zu stampfen. Und auf die Art und Weise drischt er drauf auf dieses Eis. Na, Jesus hat ja auch mal dreimal gebetet, bis er dann die Kraft bekommen hat, Gethsemane jetzt, den größten Eisblock aller Zeiten umzufahren, nämlich den Tod. Der hat ihn auch plattgewalzt. Überleg dir mal, Jesus hat den Tod plattgewalzt. Und vorher schon bei Lazarus. Er steht vorm Grab von Lazarus. Lazarus steckt tief im Packeis des Todes, okay? Also der ist so tot, toter geht's gar nicht. Der riecht schon, toter kann man nicht mehr sein. Und Jesus sagt, macht das Grab auf und geht weg, okay? Und dann fährt er einfach oben drüber und zerdrückt diesen Tod und Lazarus kommt heraus und es ist alles gut. Er hat alles gut gemacht. Sag mal mit mir, er hat alles gut gemacht. Also ich finde es ziemlich gut. Die Perspektive ist nicht schlecht, ihr Lieben. Ja, diese Eisbrecher, die können auch zurückfahren, Anlauf nehmen und dann mit vollem Karacho wumms auf das Eis drauffahren und dann bricht es und das ist ganz wunderbar. Und eben weil sie atomangetrieben sind, manche von ihnen, deswegen können die praktisch jahrzehntelang in der Gegend herumfahren und Eis brechen. Die wichtige Aufgabe des Eisbrechers ist, eine Spurrinne zu machen, damit die Händlerschiffe, die Transporter und so weiter, ihm nachfahren können. Ganz wichtige Angelegenheit. So, wenn du also nicht im Eis stecken bleiben willst, dann schlage ich vor, fährst du dem Eisbrecher nach. Folg ihm nach. Folg ihm nach, folg ihm nach. Denn da sind die Wunder. Da geht's weiter, da geht's voran. Du kannst nicht schneller gehen als Jesus. Wenn du schneller gehst als Jesus, bist du auch im Eis. Aber du sollst ja nicht im Eis sein, sondern im Eisbrecher. Schau, im Eisbrecher ist es nicht mehr kalt, da ist es warm. Da kannst du dich in die Kajüte setzen mit einem Tee, ja, und Tee schlürfen, während draußen der Eisbrecher die Arbeit für dich tut. So, du ruhst also. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und frag ihn, ruhst du? Schau, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, in welche Richtung ich gehen kann. Lass uns mal über die Ruhe reden. Schau, mach mal so. Schau, es heißt im 1. Mose Kapitel 2, Vers 2 und im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Das heißt, die Werke sind alle vollbracht, die Gott jemals tun wird. Auch was deine Erlösung und deine Problemlösungen anbetrifft, deine Probleme sind bereits gelöst. Weil Gott sich zurücklehnen konnte am siebten Tag und Sabbat feiern konnte, einen Ruhetag feiern konnte. Das hat er nicht gemacht, weil er müde war, sondern weil er fertig war, weil die Aufgabe fertig war, weil alles bereitet war. Er hat für dich Lösungen, auch wenn du jetzt keine siehst. Er hat für dich Mittel und Möglichkeiten, er erschließt dir Wege, die sich dir jetzt nicht offenbaren, aber du musst dem Eisbrecher nachfahren. Ich komme später nochmal auf den Eisbrecher, wie du ihm nachfährst, genau. Und du musst Folgendes zur Kenntnis nehmen, dass Gott bereits alles für dich, alle Vorsorge und so weiter für dich getroffen hat. Er muss jetzt für dich nichts mehr machen, er kann jetzt auf dem Thron sitzen, die Hände falten und Ruhe halten. Okay? Weil für jedes Problem, das du hast, gibt es bereits eine Lösung. Und wenn du die im Glauben ergreifst, dann kommt die auch zu dir und dann geht's wieder besser. Und der eine, der hat starken Glauben, für den ist es ziemlich leicht und bei manchen von uns ist es ziemlich schwierig. Wir sind es nicht gewöhnt, im Glauben zu leben, im Glauben zu handeln, im Glauben zu sprechen, die Welt im Glauben anzuschauen. Viele haben immer noch diese Optik, dieses oh, ich opfer, ja, meine Umstände, meine Erziehung, meines Fleisches und überhaupt, ja. Leute, das ist voll die falsche Optik. Du bist tatsächlich mehr als ein Überwinder. Sag mal jemand Amen. Okay. Und du bist im Eisbrecher drinnen. Im Eisbrecher ist alles gut. Da geht's immer wieder voran, immer weiter voran. Wenn du aus ihm raussteigst, ist problematisch. Aber ich lass mir zu dem gehen, was ich sagen wollte. Schau, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde wurde wüst und leer. Und Gott schuf den Menschen. Steht es da? Nö, ne? Er hat erst alles mögliche andere gemacht. Er hat erst mal gesagt, es werde Licht. Und dann hat er das Festland geschaffen. Und dann hat er die Bäume geschaffen. Dann hat er die Tiere geschaffen, die Gestirne geschaffen. Der hat alles vorbereitet. Und das Letzte, was er gemacht hat, das Letzte, was er erschaffen hat, das war der Mensch. Weißt du warum? Weil er die Welt und alles, was in ihr ist, für den Menschen vorbereitet hat. Stell dir mal vor, Gott hätte die Welt hätte dich geschaffen gleich am Anfang. Wie gesagt, und die Erde wurde wüst und leer und Gott schuf den Menschen. Und pflum fällt er ins Wasser, der Mensch, und muss anfangen zu schwimmen. Vielleicht kann er noch gar nicht richtig schwimmen. Er denkt sich, Mann, das ist so komisch hier. Ich fühle mich, irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle, ich bin ein Landwesen, aber bin hier im Wasser. Ich muss schwimmen irgendwie. Und plötzlich, wumms, geht das Licht an. Ach, so sieht's ja aus. Ja. Und dann denkst du dir nach so einem Tag Schwimmen oder zwei, eigentlich hätte ich jetzt mal Hunger. Ja, überleg dir das mal. Und dann lässt Gott die Bäume wachsen mit Frucht dran und allem. Das hat er alles nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat erst alles vorbereitet. Er hat die ganze Welt auf dich und dein Kommen vorbereitet. Und dann hat er dich auf die Welt gesetzt, als alles bereit war. So, wenn Gott also sagt, er ruht jetzt von seinen Werken, dann bedeutet das auch, er muss jetzt gar nicht mehr deine Probleme lösen. Er muss dich theoretisch gar nicht mehr, wie soll ich sagen, damit das nicht falsch klingt, er muss dich theoretisch gar nicht mehr retten, denn du bist potenziell schon gerettet. Wisst ihr das? Dass jeder einzelne Mensch auf der Welt potenziell gerettet ist. Gott muss nichts mehr machen, um irgendjemanden zu erlösen und zu erretten. Muss er nicht machen, weil er das nämlich schon gemacht hat. Am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren. Seitdem ist der Preis bezahlt, seitdem ist die Tür offen. Und alle, die wollen, die können kommen. So, es ist also eher ein passives Werk. Ja, natürlich, der Heilige Geist ist immer noch aktiv. Der macht dich neu. Ja, und der gibt dir Heilung und der zieht Fäden und alles Mögliche, das ist richtig. Aber das läuft alles nach einem gewissen Programm ab, das Gott vor langer, langer Zeit schon beschlossen hat und vollendet hat und alle Vorsorge getroffen hat, dass dieses Programm auch wirklich ablaufen kann. Er hat für alles Vorsorge getroffen. Ja, Gott hat den Baum in den Garten gestellt, weil wenn überhaupt nichts ist, wo Gott gehorchen muss, dann ist der Mensch selber quasi Gott, dann sind die auf einer Ebene und das kann nicht sein, okay? Das Geschöpf kann nie genauso viel wert sein und genauso groß sein wie der Schöpfer, sagen wir immer Amen. Okay? So ist es ganz klar, Gott musste dem ein Gebot geben, das er nicht übertreten soll. Und ansonsten konnte Adam und Eva machen, was sie wollten. Nur um das eine Gebot war Gott größer als sie, ist euch das bewusst? Voll der Hammer. Die totale Freiheit, die konnten sich ausleben, konnten machen, was sie wollten, ihren Tag gestalten, wie sie wollten. Gott kam da nicht an mit irgendwas, sondern er hat gesagt, hey, es ist euer, macht los. Allerdings, als sie dann den größten möglichen Fehler gemacht haben und von der Frucht gegessen haben, war Gott nicht überrascht. Im Gegenteil, er hat sofort begonnen mit einem Erlösungswerk. Er hat Blut fließen lassen für ihre Sünden, er hat Fell genommen, hat sie bekleidet, er hat Opfer installiert, ja, Arten und Weisen, Möglichkeiten, wie man ihm nahen kann. Er hat die 10 Gebote gegeben und diese ganzen Sachen. Dann hat er Jesus gesandt, der uns gezeigt hat, wie Gott wirklich ist und was Gott alles für uns gemacht hat. Und seitdem, seit Golgatha, ist die ganze Menschheit erlöst. Natürlich sind nicht alle Menschen erlöst und nicht alle Menschen errettet. Aber jeder, der will, der kann. Und Gott muss da nichts mehr machen. Er hat schon gemacht. Lasst uns jetzt mal zum Epheserbrief gehen. Epheser Kapitel 1. Das ist revolutionär, was da steht. Dir ist es vielleicht noch gar nicht so aufgefallen. Aber wir halten mal fest. Jesus ist unser Eisbrecher und sein Stahl, sein göttliches Erhörungsstahl und sein Gehäuse ist stärker als jedes Problemeis. Ja, Stahl ist fester als gefrorenes Wasser. Und für Jesus sind alle Probleme gefrorenes Wasser und er ist Stahl. Halleluja. Okay. Übrigens, ein guter Eisbrecher, in Anführungszeichen, war Noah mit seiner Arche. Also das Eis in dem Fall war die Sintflut. Aber er hat es überlebt. Warum? Weil er in der Arche saß. Und so sitzen du und ich im Eisbrecher, wenn wir in Christus sind. Und das zeige ich euch jetzt aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Also eigentlich müsste man Kapitel 1 ab Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 10 lesen. Aber so viel Zeit haben wir jetzt natürlich heute Morgen nicht. Deswegen muss ich springen. Und wir gehen gleich zu Vers 3. Gepriesen sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Ist es Zukunft oder Gegenwart oder Vergangenheit? Ja, das ist Vergangenheit 2, richtig? Er hat uns gesegnet. Es ist bereits Vergangenheit. Er hat uns gesegnet mit jeder, sagen wir jeder, geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also in der Himmelswelt, im geistlichen Bereich, gibt's Lagerhäuser voll Erhörungen, die darauf warten, abgerufen zu werden. Schau, nicht alles, was auf der Welt passiert, ist Gottes Wille. Und wir leben auch nicht in allem, was Gott für uns hat. Gott hat noch viel mehr für uns, als wir uns erbitten und erträumen können und erdenken können. Aber ich lese mal weiter, damit wir mal sehen, was uns bereits geschenkt ist, okay? Ich möchte eine Perspektive ändern heute Morgen. Ich arbeite an einer Perspektive. Bist du dabei? Amen. Na, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien in ihm in Liebe. Da heißt es jetzt, Gott hat uns auserwählt. Pastor, heißt es, dass manche Leute auserwählt sind und andere nicht. Dass manche dazu auserwählt sind, in den Himmel zu kommen und andere dazu auserwählt sind, zur Hölle zu fahren. Es gibt eine Glaubensrichtung, eine christliche Richtung, die so denkt. Die Eltern von John Wesley zum Beispiel und Charles Wesley auch, die waren so drauf. Es waren Calvinisten. Die haben es gedacht, die einen, die hat Gott einfach dazu berufen, in den Himmel zu kommen und die anderen, ja, die sind halt für die Hölle bestimmt. Also ich finde es ein bisschen eine schräge Ansicht, überhaupt schon mal vom Logischen her und vom Emotionalen, ganz klar. Ja. Aber das ist so nicht richtig. Wir müssen das nochmal lesen. Da steht nämlich ein wichtiger Satz. Es heißt, er hat uns auserwählt. Das ist wohl richtig. Aber jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Vor Grundlegung der Welt, ich muss nochmal von vorne lesen, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Wir sind in ihm auserwählt. Okay, lass mich das mal erklären. Schau, es gibt nur eine einzige Person, die von Gott auserwählt worden ist, den Himmel zu erben und den Thron Gottes zu erben und die Ewigkeit zu erben und alles zu erben, was Gott hat. Und es ist Jesus. Der ist der Einzige, der jemals vorher bestimmt war. Amen. Bei allen anderen ist es offen, wo sie hingehen. Und es liegt nicht nur an Gott, sondern es liegt am Einzelnen. Wir haben schon eine freie Entscheidung, okay? Wir können uns für Jesus entscheiden oder gegen ihn. Es gibt Leute, die entscheiden sich begeistert für ihn. Es gibt Leute, die entscheiden sich begeistert gegen ihn. Ich habe mal jemanden mit einem Plakat gesehen, wenn Jesus noch einmal kommt, kreuzigt ihn wieder. Stand da drauf. Ich habe mir gedacht, na, du wirst nochmal eine Überraschung erleben. Okay. Der Einzige, der vorherbestimmt ist und auserwählt ist, die herrliche Ewigkeit zu erleben, ist Jesus. Und jetzt, wenn du in Christus hineinkommst, wenn du also ein Teil des Leibes Christi wirst, dann bist du in ihm. Und dann wirst du seiner Auserwähltheit teilhaftig. Alles klar? Also der einzelne Mensch ist nicht auserwählt, der kann sich entscheiden, ob er zum Herrn geht oder nicht. Jesus ist auserwählt. Wenn du dich aber ihm anschließt, dann wirst du seiner Auserwählung teilhaftig und dann kannst du dich zurücklehnen. Der Tod hat keine Macht mehr über dich, im Gegenteil. Möglicherweise wirst du es gar nicht gleich merken, wenn du gestorben bist. Ups, und du bist jetzt bei ihm? Naja, lassen wir uns überraschen. Okay, habe ich für wichtig gehalten, weil da gibt es viele Fragen. Auserwählung, was ist damit gemeint? Ja, du bist in ihm auserwählt. Nicht aufgrund von Dingen, die du getan hast oder weil Gott es einfach so beschlossen hat, sondern du bist in ihm auserwählt. Was bedeutet, du musst dich Jesus anschließen, um seiner Auserwählung teilhaftig zu werden. Okay, er macht's. Amen. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus, wieder er, schau, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Preis seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Du hast die Vergebung. Wenn du jetzt gesündigt hast und du bittest Gott um Vergebung, dann musst du nicht mehr in das alte fleischliche Muster zurückfallen und dich selber bestrafen. Der Mensch ist ein elender, notorischer Selbstbestrafer. Ist euch das bewusst? Ich sehe diese Tendenz auch in mir. Na, du hast irgendwie was gemacht, was vielleicht jetzt nicht hundertprozentig im Gottes Willen war oder zumindest nicht in seinem vollkommenen Willen. Und schon kommst du an mit irgendeiner Bestrafung, wo du dich selber bestrafen musst, Askese üben musst oder irgendwie sowas. Bitt Gott um Vergebung und dann ist dir vergeben. Er hat dir vergeben. Es gibt tatsächlich eine Art Tintenkiller für Sünden, ja, die die ausradieren. Und es ist das Blut Christi, preis dem Herrn. So, du hast Vergebung, du musst nicht mehr in diese Selbstbestrafungstendenzen hineinschlittern. Okay. Da gibt es noch viele andere gute Sachen. Vers 11 jetzt. Und in ihm, merkt ihr, es heißt wieder in ihm, haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Du hast ein Erbteil erlangt. Gott gibt dir ein Erbe. Du kriegst ein Erbteil. Gott gibt dir ein Erbe. Das ist nicht nur ein Erbe im Himmel, ich habe es schon mal gesagt, sondern es ist auch ein Erbe hier unten auf der Erde. Einen Ort, an dem du aufblühen kannst. Ein Ort, an dem du selber sein kannst und deine Begabungen und so weiter ausleben kannst. Ein Ort, von dem dich niemand vertreiben kann, wenn du in Christus bist. Weil wie gesagt, du bist ja sozusagen im Eisbrecher. Dank dem Herrn für diesen Sachverhalt. Falls du das noch nie gesehen hast, falls dir das völlig neu ist, ich bin so gesegnet, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Du fühlst dich manchmal vielleicht wie ein Wurm oder so, aber du bist keiner. Im Gegenteil, du bist in ihm. Und wenn du, wie gesagt, im Packeis stecken bleibst, macht er keine Gedanken. Der Eisbrecher, der drückt es schon weg, der macht auch schon was, der bringt es dich schon weiter. Halleluja. Okay, jetzt muss ich viele, viele Sachen überspringen. Wir gehen jetzt mal runter zu Vers 22. Alles, sagt Paulus, hat er, Gott, seinem Sohn, seinen Füßen unterworfen. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Okay, hier heißt es also, Jesus ist das Haupt der Gemeinde und Gott hat alles seinen Füßen unterworfen. Wir sind die Gemeinde, wir sind der Leib Christi, Jesus ist das Haupt, wir sind der Leib. Die Füße sind kein Bestandteil vom Haupt, sondern vom Leib, richtig? Er hat alles seinen Füßen unterworfen. Weißt du, was das bedeutet? Du brichst durchs Eis durch, es kann nicht anders sein. Wenn du festzustecken scheinst, irgendwoher schickt Gott dir einen Segen, eine Lösung, irgendwo kommt ein Licht her und hilft dir weiter und hilft dir auf und bringt dich weiter. Sag mal jemand Amen. Okay, Leute, das muss eine tief verwurzelte, feste Überzeugung in dir sein. Denn du wirst immer wieder in Gelegenheiten kommen, wo du dir denkst, hey, ich stecke jetzt fest, es geht nicht mehr weiter. Na, wir sind schon, oder ich hier als Pastor, als Verantwortlicher bin schon stecken geblieben, als wir seinerzeit unser altes Gemeindegebäude gekündigt haben. Und gesagt haben, in einem halben Jahr müsst ihr raus und du kannst deine Gemeinde nicht so schnell umziehen. Und da gab es auf weiter Flur nichts. Du stehst dann quasi mit dem Kopf vor der Wand, ja, und denkst dir, wie geht's jetzt weiter? Und plötzlich, auf übernatürliche Art und Weise, tut sich die Wand auf und Gott gibt dir ein neues Gemeindegebäude. Wie gesagt, die Amerikaner mussten seinerzeit ausziehen, weil die Gemeinde wegen des Irakkriegs geschrumpft ist und die Miete ihnen die Haare vom Kopf gefressen hat. Und wir haben ein neues Gemeindegebäude gebraucht, um da hineinwachsen zu können. So, die hatten ein Problem, wir hatten ein Problem, wir wussten aber nichts voneinander. Die hatten unsere Lösung, wir hatten ihre Lösung, aber wir wussten nichts voneinander. Und dann kam ein obskurer Telefonanruf bei mir an, Herr Heunle, wäre das was in Geldersheim? Ich sage, Geldersheim, eigentlich eher nicht, Schweinfurt ist wichtiger. Okay, danke. Ich denke mal, Geldersheim. Und sage zu meiner Frau, fahr mal nach Geldersheim, ob da was ist. Und sie fährt und sie entdeckt dieses Gebäude hier. Und sie sagt, ja, da gibt's was, aber das schaut aus wie eine Gemeinde, aber da scheint nichts los zu sein. Ich sage, gut, muss ich selber mal hinfahren. Und ich fahre her und laufe hier herum ums Gelände und denke mal, okay, alles zu, Stühle gestapelt, nichts los, komisch. Und dann setze ich mich wieder in mein Auto und dann fährt ein anderes Auto her. Und da steigt eine Frau aus und ich merke, also eine deutsche, weiße. Und ich denke mal, ja, die muss jetzt mal fragen, weil offensichtlich gehört die zu diesem Gebäude. Ich habe mir gedacht, fahre ich jetzt oder spreche ich die jetzt an? Ich wäre um ein Haar fortgefahren, ihr Lieben. Ja, um ein Haar wäre unsere Lösung und deren Lösung in Bach runtergegangen, weil ich zu gewesen wäre. Aber es war anders. Bin dann ausgestiegen, habe gemeint, Entschuldigung. Und die hat mir dann alles gezeigt, hat mich rumgeführt, hat gemeint, ja, das haben wir jetzt frisch renoviert, neu gemacht und alles, mit allem drum und dran, Teppichboden, verputzt alles. Aber die können es sich jetzt nicht mehr leisten, schwierige Situation. Dann haben wir, wie gesagt, ich habe alles gesehen. Und naja, der Rest ist Geschichte, das wisst ihr ja. Dann haben wir dieses Gebäude übernommen. Die waren sehr, sehr froh und zufrieden. Die Amerikaner, unsere schwarzamerikanischen Freunde, Die konnten dann wegziehen, die waren sowieso schon in Kaiserslautern. Die Pastoren sind jede Woche raufgefahren von Kaiserslautern bis hierher und dann wieder zurück, um hier Pastor zu sein, müsst ihr euch mal überlegen. Ja, und zum Schluss war es nur noch eine kleine Gruppe. Naja, auf jeden Fall war das Hammer, das war fantastisch. Ihr Lieben, das ist der Eisbrecher Gottes. Du steckst fest und denkst dir, Mann, es geht nicht weiter. Und plötzlich merkst du, ja natürlich, er bricht das Eis, das ist seine Aufgabe, das kann er. Ja, finde ich wunderbar. Okay, also jetzt pass auf, wenn es hier heißt, er hat alles der Gemeinde, er hat alles seinen Füßen unterworfen, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, dann bedeutet das alles, alle Probleme, alles Eis und so weiter, ist auch unter deinen Füßen. Solange du in Christus bist, ist alles gut. Solange du in ihm bist, ist alles gut. Kannst dir deine Augen aufheben und kannst ihn loben und preisen und danken. Ihr Lieben, das ist es nämlich. Es ist viel besser, Gott zu danken, als ihn ständig zu bitten. Für Dinge, die er dir schon gegeben hat. Oh Herr, segne mich. Und da heißt es doch, er hat dich schon gesegnet. Amen. Herr, segne mich, gib mir deinen Segen mehr und mehr. Er muss dir den gar nicht geben. Du musst ihn abholen, den Segen. Du musst sagen, danke Herr, dass ich gesegnet bin. Ich habe jetzt eine schwierige Aufgabe vor mir. Danke Herr für deine Salbung, für deinen Segen, für deine Inspiration. Ich habe die bereits, die ist mir bereits gegeben. Ich muss da nicht mehr um Inspiration bitten, sondern ich muss sie lediglich aus mir herauslassen, so quasi. Merkt ihr was? Das ist eine vollkommen andere Perspektive, als viele, viele andere das haben. Und viele, ich behaupte mal, viele von denen, die mich hören oder sehen, die sind noch in diesem, oh Herr, hilf. Der Herr hat dir bereits geholfen. Dank ihm für seine Hilfe. Okay, und jetzt muss ich noch auf einen wichtigen Punkt eingehen. Der Eisbrecher, der macht ja eine Rinne. Ich habe ein paar Beispiele, habe ich mir aufgeschrieben, jetzt zum mehr oder weniger zum Abschluss. Nee, ich muss noch meinen Epheserpunkt beenden. Jetzt pass mal auf. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Paulus für die Epheser nicht um alles Mögliche betet, um dass Gott sie segnen möge und dies und das und jenes, sondern er betet ein Gebet, das man so nicht erwarten würde. Also die Normalgemeinde erwartet das gar nicht. Er betet nicht für irgendwelche Sachen, nicht für irgendwelche inneren Befindlichkeiten. Herr, lass es ihnen gut gehen, dass sie sich gut fühlen, dass sie immer deine Gegenwart spüren oder so. Das macht er alles nicht. Er macht was ganz anderes. Er bittet um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes. Er bittet um geöffnete Augen des Herzens, damit wir sehen, was uns alles von ihm geschenkt ist. Wir sind oft wie die Millionäre, ja, die unter ihrem Reichtum leben, sag ich jetzt mal. Also du musst jetzt kein buchstäblicher Millionär sein oder dir das einbilden, das ist ein Beispiel, ein Gleichnis, okay? Wir haben Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung, an denen die meisten Christen einfach so vorbeigehen, weil sie es gar nicht erfassen, dass sie das haben. Deswegen bittest du Gott um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Sagen wir mal Amen. Okay? Und offene Augen des Herzens, damit du erkennst, was dir alles geschenkt ist. Lies mal 1. Korinther Kapitel 2, Vers 7. Was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn gekommen hat, was kein Auge gesehen hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Gott hat Dinge für dich bereitet, weil du ihn liebst, auf die du gar nicht kommst. Da brauchst du den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes. So, mein dringendes Anliegen, sei gut zu dir selber und bete dieses Gebet am besten so oft, wie du dran denkst. Herr, danke für geöffnete Augen des Herzens. Herr, danke, dass du mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung gibst. In der Erkenntnis deiner selbst. Damit du erkennst, dass du nicht schwach bist und elend und so weiter und so fort. Auch wenn du dich schwach und elend fühlst. Du kannst im Eisbrecher sitzen und dich elend fühlen. Wenn du zum Beispiel am Abend vorher zu viel getrunken hast, zu spät ins Bett gegangen bist. Ja, es gibt immer noch diese Situationen, aber das ist vorübergehend. Du sitzt im Eisbrecher und der Eisbrecher macht dir seinen Weg, Halleluja. Also das war jetzt ein wichtiger Punkt. Habt ihr das erkannt? Seht ihr das? Paulus sagt, Vater Gott, gib ihnen geöffnete Augen des Herzens, damit sie sehen, was ihnen gegeben ist. Schau mal, als Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi saßen, da haben sie nicht um Befreiung gebeten. Habt ihr das schon mal gemerkt? Die saßen im Gefängnis und haben nicht um Befreiung gebeten, haben sie nicht gemacht. Stattdessen haben sie Gott gelobt und gepriesen. Hallo, wie kommen die drauf? Die wussten, hey, wir sitzen im Eisbrecher Gottes. Woher wussten sie das? Woher wussten sie, dass sie dem Eisbrecher nachfahren? Sehen wir es mal so jetzt. In der Fahrrinne. Naja, ganz einfach. Der Herr hat ihnen gesagt, durch eine Vision, durch ein Nachtgesicht von Paulus, hat ihnen gesagt, er hat Paulus einen mazedonischen Mann erscheinen lassen. Mazedonischer Mann. Der hat gewunken, der mazedonische Mann, und hat gesagt, gerufen, komm herüber und hilf uns. Und Paulus hat messerscharf geschlossen, der Herr will, dass wir nach Mazedonien gehen und ihnen das Evangelium bringen. Das war natürlich richtig. Und dann fahren sie rüber und sie kommen nach Philippi und da tut sich zunächst mal nichts. Aber einer Frau tut der Herr immerhin das Herz auf. Und dann predigen sie und dann treiben sie einen Dämon aus, einen Wahrsagegeist aus einer verjungen Frau. Dann werden sie verprügelt und landen im Gefängnis. Und dort beten sie jetzt nicht um Befreiung. Sie stellen sich nicht in Frage, sie stellen Gott nicht in Frage. Sie loben und preisen Gott. Hey, der hatte einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Gottes. Der wusste, wenn ich jetzt hier so tief im Schlamassel stecke, wenn ich jetzt zur Mitternacht im Gefängnis stecke, dann hat es einen Sinn, dann hat es einen Grund. Danke, Herr, dass du das Beste draus machst. Und tatsächlich, er lobt und preist Gott und dann bebt die Erde, die Ketten fallen ab und im Nachlauf bekehrt sich der Gefängniswärter und wird getauft. Und der Mann, der ihn verhaftet hat, noch brutal gerade rumgeschubst hat, der wäscht ihm jetzt aller liebevoll die Striemen ab, lässt sich, wie gesagt, taufen. Das ganze Gefängnis, weil die Ketten vor aller fallen ja ab, das ganze Gefängnis bekehrt sich und zum Schluss haben die eine Erweckung im Gefängnis. Aus zwei Gründen. Erstens, Paulus und Silas waren in der Fahrrinne hinter dem Eisbrecher her unterwegs. Und ja, es war ziemlich kalt und ziemlich frostig für den Moment. Aber sie wussten, wenn wir in seiner Fahrrinne sind, wenn wir hinter ihm herfahren und wir sind in seiner Fahrrinne, wir sind seinem Wort gehorsam, dann muss hier irgendwo ein Segen stecken. Es kann nicht anders sein. Wir müssen triumphieren. Und genauso ist es dann auch gekommen. Amen. Das ist wichtig. Ich sage jetzt noch was über Gehorsam. Ihr Lieben, Gehorsam, du fährst dem Eisbrecher hinterher, durch die Fahrrinne, die er gemacht hat, und auf die Art und Weise bist du ihm gehorsam, bist du Gott gehorsam. Jesus ist der Eisbrecher und du fährst ihm hinterher. Du fährst dorthin, wo er hingeht. Und wenn er ein S fährt oder eine Schleife, fährst du ihm trotzdem nach. Wenn du sagst, hey, das ist mir viel zu dumm, ich weiß es besser, und du kehrst um, beziehungsweise du biegst ab, dann bleibst du im Eis stecken, unweigerlich. So gut bist du nicht, okay? Schau, der Eisbrecher bahnt eine Fahrrinne im Eis und wenn du hinter ihm herfährst, dann ist das gehorsam. Ne? Und ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, über Hebräer noch was zu sagen. Hebräer Kapitel 3, Vers 18, da sagt Gott, welchen schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, dass sie nicht dem Eisbrecher mitfahren dürfen. Denn im Eisbrecher ruhst du, so wie Gott. Wenn nicht denen, die ungehorsam waren. Gott gehorsam zu sein, ist wichtig. Dann geht es dir gut, auch wenn es dir momentan schlecht geht. Wenn du nicht hinterm Eisbrecher herfährst, dann wirst du auch nicht in die Ruhe Gottes eintreten. Schau, Gott hat zu Elia gesagt, geh an den Bach Krit, ich habe den Vögeln befohlen, dich zu versorgen. Wenn Elia jetzt dem Wort nicht gehorsam ist und nicht an den Bach Krit geht, dann wird er auch nicht versorgt. Logo. Okay, dann wird der Bach dort immer weniger und trocknet aus. Gott weiß natürlich, der Mann braucht mehr, was zu trinken. Dann sagt er, geh nach Sarepta, nach Zarpat, und dort habe ich eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Wenn Elia nicht nach Zarpat gegangen wäre, dann wäre er auch nicht versorgt worden. Ist das richtig? Natürlich. Okay, die Jünger, Speisung der 5000, okay? Ist auch wieder Jesus. Jesus hat das Eis Mangel untergepflügt und niedergewalzt. Hat 5000 gespeist. Die Leute waren so begeistert, dass sie ihn zum König machen wollten. Hey, der speist uns, ohne dass wir arbeiten müssen. Das lieben wir. Ja, es gefällt uns. Und wenn wir krank sind, müssen wir nicht zum Doktor, sondern der heilt uns. Das ist spitze. Wir wollen, dass Jesus König wird. Brauchen wir uns keine Krankenversicherung mehr leisten. Und arbeiten brauchen wir auch nicht mehr. Wow. Jesus merkt es, er setzt seine Jünger ins Boot und sagt, fahr auf die andere Seite. Er selber flieht vor den Leuten, die ihn zum König machen wollten, auf den Berg. Die Jünger sind jetzt im Willen Gottes, wenn sie losfahren, richtig? Natürlich. Okay, jetzt rudern sie 2, 3, 4, 5 Kilometer, der Wind ist ihnen entgegen, Wind weht, der Sturm kommt wieder auf und sie rudern und sie kommen nicht vom Fleck. Und das ist echt frustrierend. Du bist im Auftrag Gottes unterwegs, aber es läuft einfach nicht rund. dass Widerstand um Widerstand um Widerstand um Widerstand. Aber, sag mal aber, du bist in seiner Fahrrinne unterwegs, du bist hinter ihm her unterwegs. Du bist seinem Wort gehorsam. Also muss es gut werden zum Schluss. Stimmt's? Wenn die nicht verzweifeln und nicht ermatten im Glauben. Aber das tun sie auch nicht. So, die rudern also und die kommen nicht vom Fleck. Und vielleicht kommst du dir auch so vor, hey, ich arbeite hier für den Herrn und ich tue und ruder und ich komme nicht vom Fleck. Der Herr ist schon unterwegs zu dir. Der Eisbrecher ist bereits unterwegs zu dir. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. Ich finde es Hammer. Die kämpfen mit Sturm und Wind und der läuft an denen vorbei. Fußgänger. Ja, ich sag mal, Eisbrecher schlechthin. Der sagt, Sturm, Wind, Wind, macht mir alles nichts. Der drückt es mit seinem göttlichen Eisbrechergewicht einfach kaputt, ja. Diese Hinderlichkeiten da. Und dann nehmen sie ihn ins Boot und jetzt pass auf, was passiert. Kaum ist Jesus im Boot und sie mit Jesus im Boot, ist das Boot am Land, wohin sie fuhren. Sie sind versetzt worden. Der See Genezareth ist ungefähr 10, 20 Kilometer an verschiedenen Stellen. Und wenn du also von einem Ende zum anderen fährst und da 20 Kilometer rudern musst und du hast jetzt 5 Kilometer gerudert, dann hast du noch 15 Kilometer. Aber jetzt kommt Jesus, steigt in ein Boot und im nächsten Moment, pum, bist du genau dort, wo du hin willst. Also jetzt pass auf, es ist tröstlich, bilde ich mir ein. Du ruderst also und es tut sich ewig lang nichts. Du hast ständig mit Sachen zu kämpfen und plötzlich passiert es eben doch. Der Herr kommt, steigt in ein Boot und du bist dort, wo du hin solltest, die ganze Zeit schon. Du musst dich jetzt nicht mehr abkämpfen, sondern er versetzt dich einfach dorthin, wo du schon immer sein solltest oder wolltest. Am Ort deiner Bestimmung. Wenn du Gott nachfolgst, wenn du Jesus nachfolgst, bringt der Herr dich an den Ort deiner Bestimmung und da geht es dann wieder weiter mit einem neuen Auftrag. So, Gehorsam ist wichtig. Du sagst jetzt vielleicht, oh, Gott hat noch nie zu mir gesprochen. Doch, du hast sein Wort vorliegen. Du kannst sein Wort lesen und kannst es verstehen. Okay, er spricht zu dir, glaube mir. Du hast den Heiligen Geist. Wenn du in Christus bist, dann hast du den Heiligen Geist. Ich hätte es euch vorlesen können in Epheser Kapitel 1, du bist versiegelt mit seinem Geist. So, wenn du also die Bibel liest und du bist bei der Sache, dann spricht er auch zu dir. Ich kann nicht die Bibel lesen, ohne dass Gott in irgendeiner Form zu mir spricht, ehrlich. Wieso? Ich finde es super, ich finde es fantastisch, sehr inspirierend. Okay, und er spricht dann auch zu dir. Und lies nach Möglichkeit nicht im dritten Buch Mose und zieh dir dann die Regeln für Leviten an. Jemand hat mal geschrieben, Pastor, stimmt das? Die Bibel sagt doch, ich soll nur eine Jungfrau aus meinem eigenen Volk heiraten. Ich habe mir gedacht, Mann, hallo, das gilt für levitische Leviten und Priester. Bist du Levit, bist du Priester? Willst du dir das wirklich anziehen? Na, lies im Neuen Testament. Lies viel lieber im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4 zum Beispiel. Da geht es um Männlein und Weiblein und wie die sich verhalten sollen miteinander. Okay, Neues Testament. Gott spricht zu dir, würde machen. Amen. Er hat schon zu dir gesprochen, weißt du was? Er hat ein ganzes Buch mit Plänen für dich, die du abarbeiten kannst. Er hat dich vorbereitet zu guten Werken, die du tun sollst in seinem Namen. Und wenn du seine Werke tust, dann musst du dabei Erfolg haben, dann musst du dabei Befriedigung erleben. Jesus sagt es, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Amen. Und so gilt es uns auch, so geht es uns auch. Was ich heute Morgen wollte, ist dir die Perspektive vermitteln, du bist im Eisbrecher, der Eisbrecher, der bricht durchs Eis, musst du nicht machen, macht er für dich. Und es muss aufwärts gehen mit dir. Es kann nicht anders sein. Und noch was, du bist bereits gesegnet. Es heißt sogar im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, durch seine Striemen sind wir geheilt. Also betrachte dich mal nicht als kränkliche Person die ganze Zeit, sondern als eine gesunde Person, die ab und zu mit Krankheit zu tun hat. Da ist ein Unterschied. Denk an Psalm 92, noch im Alter gedeihen sie, sind saftvoll und stark. Was sagst denn du zu dir? Oh, vergesslich, und das dort sieht es auch. Hey, hallo. Der Herr hat für dich kraftvoll Grünheit und Kraftvolligkeit und Stärke. Amen. Okay, gut, ich bin jetzt ruhig. Vater, wir danken dir für den umfassenden Segen, mit dem wir gesegnet sind, Herr. Gib uns, wir beten es jetzt nochmal, gib uns, Herr, ein ständig wachsendes Maß vom Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, Vater, und mach wirklich unsere geistlichen Augen auf, die Augen des Herzens, damit wir sehen, Vater, was uns geschenkt ist von dir. Und der Herr sagt, ich habe so viel von dir, für dich, ich habe so viel für dich, streck dich aus nach mir und ich segne dich. In Jesu Namen. Amen.